Bevor ich was sage, schauen wir uns einen kleinen Clip an. Aber ein gutes Morgen, das geht schon. So kann es gehen, wenn man wichtige, wirklich wichtige Fragen stellt. Ich habe herausgefunden, dass sich diese Frage im Normalfall erst sehr, sehr spät gestellt wird oder noch sehr, sehr früh. Viele stellen sich diese Frage so in ihren ersten 20 Lebensjahren und dann finden sie irgendeine Antwort, meistens durch Nachahmung, durch Beobachtung, und dann stellen sie sich diese Frage vielleicht noch mal ganz spät im Leben, so nach der Midlife-Crisis, wenn die Kinder aus dem Haus sind, man den Job verliert oder eine Krankheit nach einem greift, dann denkt der ein oder andere noch mal diese Frage durch und dann gibt es noch mal eine Chance, neu zu entscheiden, weil, was ist denn nun wirklich wichtig? Was ist denn Sinn und Ziel? Das sind die Kerne letztendlich dieser Frage und deswegen auch der Titel. Who am I? Wer bin ich? Eben haben wir den schönen Satz gesungen. Wir haben gesungen, selbst wenn es stürmt, weiß ich, wer ich bin. So, da steckt eigentlich schon alles drin. Die Stürme kommen ja. Keiner kann sich dem entziehen. Die Stürme des Lebens, die treffen ein. Zu völlig ungeplanten und unplanbaren Zeiten. Und dann entscheidet es, was ist mit unserem Leben? Steht es durch den Sturm oder geht es im Sturm auch zu Bruch, wie ebenso viele? Deswegen die erste Frage, die ich uns stelle heute oder die ich mir stelle. Ich habe die mir schon öfters gestellt. Für mich war das jahrelang die bedeutendste aller Fragen. Ist es immer noch, nur ich habe die Antwort. Deswegen kann ich auch drüber reden. Und ich weiß, einige von euch haben ja auch schon Antworten. Und vielleicht aber kommt hier heute noch was dazu, was dir weiterhilft. Die erste Frage ist, wer ist mein Wertgeber? Wir reden viel über Werte zurzeit. Also wenn ich mein Land angucke, unser Land, dann sehe ich, alle suchen nach irgendwas, was so viel Wert hat, dass es sich lohnt, dafür zu sterben. Nee, nicht, dass wir sterben wollen, aber etwas, was so bedeutungsvoll ist, dass es mein Leben wert ist. Versteht ihr? Weil wofür ich nicht bereit bin zu sterben, dafür lebe ich ja auch nicht. Wir leben in der Regel für uns. Okay, für mich würde ich auch sterben. Oder für meine Familie. Oder ja, für vielleicht einige für die Arbeit. Oder für irgendeinen Wettbewerb. Oder keine Ahnung, Sportereignis, was auch immer. Es gibt so Dinge, da sagst du, boah, hier Bundesliga-Spiel, oh, würde ich sterben. Es gibt Männer, die denken so. Und die leben dann auch dafür. Okay, ich will das nicht verurteilen. Jeder hat schon recht, sein Leben ja so zu führen, wie er will. Aber Psychologen haben schon vor Jahren herausgefunden, dass unser Selbstwert, und um den geht es erstmal, wenn wir um Werte sprechen, dass der maßgeblich davon abhängt, was die wichtigsten Personen in meinem Leben über mich denken. Wichtigste Person in meinem Leben, okay, wer ist das denn? Vielleicht sind es die Kollegen, durchaus. Vielleicht ist es der Vorgesetzte, vielleicht sind es die eigenen Kinder oder die eigenen Eltern. Ganz sicher ist es der Partner, die besten Freunde und auch Gott. Oder sollte ich sagen, und besonders Gott, wenn wir denn davon ausgehen, dass er da ist, dann zählt das schon sehr, wie er über mich denkt. Auf die Antwort kam ich relativ früh. Ich dachte, wie Gott über mich denkt, muss sehr viel damit zu tun haben, wie wertvoll ich wirklich bin. Wir wissen um die Tragödien, die geschehen, wenn diese wichtigsten Menschen schlecht über mich denken oder sogar schlecht an mir handeln oder handelten. Missbrauch, Stichwort. Wir reden dann von Depressionen, wir reden von Burnout, wir reden von Gewalttätigkeit, von ernsten Krankheiten, auch ständigen Krankheiten, chronisch, bis zum Selbstmord oder sogar Mord können solche Dinge jemanden treiben. Und darum drei bedeutende Fragen, die hier die Antwort darauf geben, wie wertvoll ich denn in meinen Augen bin. Frage 1. Wem glaube, wem vertraue ich? Also das Wort Glauben bedeutet Vertrauen. Vertrauen ist ein sehr intimes Wort. Wem vertraust du deine größten Schwächen an? Deine größten Ängste, deine Sorgen? Das meine ich. Das sagst du nicht jedem. Über gute Dinge, ja, Facebook, ne, man postet all die tollen Sachen und was dahinter ist, sieht kein Mensch, weil wer will das sehen? Also ich will nicht, dass jeder meine Schwächen sieht, oder? Wenn du mal was versaubeutelt hast oder wenn du morgens aufstehst, willst du nicht, dass das Erste, was passiert ist, dass jemand da vor dir steht und macht ein Foto und stellt das auf Instagram. Ja, das ist die Sandra am Morgen. Nein, das ist der Bernd am Morgen. Nein, no way. Okay, aber wer ist der, der mich so sehen darf? Da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Das sind Leute, denen vertraue ich, dass die eben nicht ein Foto machen und das auf Instagram stellen. Oder mir in irgendeiner Weise schaden, weil sie vielleicht meine finanzielle Situation kennen. Oder was auch immer, meine Sünden kennen. Das, was ich falsch gemacht habe im Leben. Also erste Frage, wem glaube, vertraue ich? Die zweite, wem folge ich? Wem laufe ich tatsächlich nach? Wessen Leben versuche ich zu kopieren? Nachahmung ist die höchste Form der Bewunderung. Nachahmung ist per se nichts Schlechtes. Aber wem laufen wir nach? Irgendeinem YouTube-Sternchen? Wie weit können wir dem hinterherkommen, bis wir auch da an Ende kommen? Irgendein Superstar? Vielleicht den Eltern? Könnte doch gut ausgehen, je nachdem, wen du da hast. Und dritte Frage, wem gehöre ich? Ja, ich gehöre mir selbst. Das ist durchaus möglich. Ich kann entscheiden, ich gehöre nur mir. Ich kann auch sagen, ich glaube nur mir. Ich kann auch sagen, ich folge nur mir. Nur wisst ihr, was dann passiert? Dann bist du wie ein Welpe, der seinen Schwanz jagt. Weil du kannst ja nur dich selbst jagen. Das fließt ja nichts mehr ein. Du bist ja nur du selbst. So leben viele Menschen. Aus Angst vertrauen sie niemandem, folgen niemandem und gehören auch niemandem. Weil was ist, wenn der seine Macht missbraucht, wenn der irgendwas Böses macht? Viele Leute trauen nicht mal mehr Pfarrern oder Priestern oder Pastoren, weil da ja auch üble Sachen schon passiert sind. Mein Gott, die sind schon immer passiert. Hier im Bistum, ich habe Freunde hier, die leiden, katholische Priester. Die sagen, wenn ich irgendwo hinkomme, dann halten die Kinder fest. Halt die Kinder fest, der Pfarrer kommt. Weil da jemand Mist gebaut hat. Natürlich, das muss man beim Namen nennen. Aber wie viele anständige Leute gibt es auf der anderen Seite, über die niemand spricht, die ihr ganzes Leben lang anständig dienen? In allen Bereichen, im Geistlichen, wie auch in Firmenlenkung und sonst was, oder in der Politik. Ja, und dann wird alles über einen Kamm geschoren und ich glaube niemandem, vertraue niemandem mehr. Weil Nachrichten sind ja per se schlecht. Obwohl Nachrichten eigentlich das sind, nach dem wir uns richten. Wenn ich mich aber nach der Tagesschau richte, dann wächst Angst und Sorge in meinem Leben. Jeden Abend um 20 Uhr. Versteht ihr? Nach was richte ich mich? Nach welchen Nachrichten? Das sind die Nachrichten, nach denen ich mich richte. Und ich habe herausgefunden, dass dieses Buch aktueller ist als die Nachrichten von morgen. Und deswegen lese ich jeden Tag in diesem Buch. Jeden Tag. Ich lasse es zu mir reden. Ich vertraue ihm, ich glaube ihm, ich folge ihm. Es ist mein Handbuch fürs Leben. Ein sehr altes Buch. Geschrieben von jemandem, dem ich gehöre. Nur so viel. Das habe ich gespoilert. Okay, wenn die Antwort also auf diese drei Fragen, wem glaube ich, wem folge ich, wem gehöre ich, nicht Gott ist, dann werde ich Sinn und Ziel niemals finden können. Nicht den endgültigen Sinn und Ziel. Nur so ein paar Zwischenschritte vielleicht. Es geht also bei diesen Fragen nicht nur um Richtung, sondern auch um Beständigkeit. Die beiden Dinge, wisst ihr, gehören zusammen. Richtung ist sehr wichtig, aber dann auch in Beständigkeit in diese Richtung zu gehen, ist entscheidend, damit dann auch mein Leben Sinn und Ziel bekommt oder eben erfolgreich sein kann. Wem glaubst, folgst und gehörst du immer? Wie gesagt, kurzfristig gedacht vielleicht dem Partner, dem Chef, dem Lieblingssportler, Sänger, YouTube-Star. Viele wurden schon so oft, zu oft enttäuscht und vertrauen, folgen und schließlich eben nur noch sich selbst. Doch wem glaube und folge und gehöre ich, wenn ich gar nicht weiß, wer ich selbst bin? Wenn ich hier nur mir selbst glaube und folge und gehöre. Und hier haben wir eine große Problematik. Ich behaupte mal, dass die Mehrheit, und ich rede von der absoluten Mehrheit, ich rede von einer überwältigt hohen Mehrheit in unserem Land und ich glaube auch hier unter uns heute, die wissen nicht, wer sie sind. Selbst Christen, ich habe viele Christen kennengelernt, die wissen nicht wirklich, wer sie sind. Wenn du diese Frage stellst, kommt oft sehr wenig. Sehr viel Unsicherheit, sehr viel Zweifel, sehr viel Theorie. Aber wenig, ja klar weiß ich, wer ich bin. Wir singen das ja manchmal. I know who I am. Ja? Aber ich spoilere schon wieder. Chaos, Unsicherheit, Verzweiflung, Angst und Sorge bestimmen nämlich dann mein Leben. Und da sind die meisten Menschen, die ich kenne. Und zwar permanent. Nicht nach außen. Das sagte ja nicht jeder. Aber sobald du mal hinter die Fassaden schaust, ich durfte schon hinter so ein paar Fassaden schauen, von sehr reichen Leuten, von sehr berühmten Leuten, von sehr armen Leuten und von allem dazwischen. Und überall fand ich dasselbe. Man weiß nicht, wer man ist. Man tut zwar so, vor anderen, hey, ich bin wer und ich habe was, ich bin cool, ich fahre ein schickes Auto, habe ein tolles Haus, was auch immer. Das ist, wo du dich mit identifizierst. Wir haben eine Identitätskrise in Deutschland. Die war nie größer als heute. Vor 100 Jahren wusste noch jeder so ungefähr, wer er war, wofür er da war, was er macht. Heute, die Möglichkeiten sind ja grenzenlos. Und viele haben keine Ahnung, wo sie sich in diesem Wahnsinn wiederfinden und sagen, okay, das bin ich. Auf was reduziert sich denn mein Leben? Unsere Gesellschaft hat etwas entwickelt, ich nenne das Ablenkungs- und Betäubungsstrategien. Die greifen überall, wir selbst, ich auch, wir sind alle betroffen davon. Sobald diese schwierigen Fragen kommen, zerstreuen wir uns. Fernsehen, Kino, ganz viel Internet jetzt mit all den Möglichkeiten, die es da gibt, sich abzulenken. Weihnachten lenkt man sich ab, indem man sich einfach darauf konzentriert, Geschenke zu kaufen oder das Essen vorzubereiten. Manche Leute, es gibt Christen, die gehen Weihnachten nicht, Heiligabend nicht in Gottesdienst, weil sie das Essen für die Familie vorbereiten müssen. Wisst ihr, wo wir angekommen sind? Was für ein Wahnsinn! Ja, aber es ist doch eine Familienfeier. Was ist Weihnachten? Es ist ein Geburtstag von unserem König. Und da kann ich doch nicht fehlen, wenn ich zu ihm gehöre. Du kannst auch zu Hause feiern. Hinterher, klar. Aber was ist das Zentrum von Weihnachten? Weißt du, selbst Christen vergessen das schon. Habe ich oft erlebt. Wir sind eine Freikirche. Wenn wir das schon vergessen, was passiert mit den anderen? Oh. Okay, erkennen ist das Ziel. Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir wissen, erkennen ist dieses Wort, was höchste Intimität beschreibt in der Bibel, was für Ehepaare beschrieben ist. Das ist dasselbe Wort. Er erkannte seine Frau. Er schlief mit ihr, hatte zärtliche Gemeinschaft mit ihr. Und das ist, was Gott uns sagt. Das ist Leben, wenn wir Gott erkennen, wenn wir in diese intime Liebesbeziehung mit Gott eintreten, mit ihm und mit seinem Sohn, natürlich auch mit dem Heiligen Geist. Es geht hier also um ein tiefes, vertrauensvolles Erkennen und Erleben von Gott selbst, von seiner Liebe, von seiner Fürsorge, von seiner Freundlichkeit und von seiner Führung. Wer ist nun dieser Gott? Und jetzt sage ich vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen was Neues. Hört mal ganz genau hin, weil er beschreibt sich als Yahweh. Das ist der Name im Alten Testament, den er immer und immer wieder, mit dem er sich vorstellt, schon dem Moses und nachher seinem Volk. Und Yahweh bedeutet ja so viel wie, ich bin der ich bin. Das dachte man lange Zeit und ging davon aus, dass es die komplette korrekte Bedeutung, weil sie immer wieder wiederholt wurde, wird sie ja deswegen nicht unbedingt auch kompletter. Heute weiß man, dass die Wurzel dieses Wortes dem Wortstamm H-I-H-A-J geschrieben, das ist das hebräische Wort für Leben steht. Hier kommt dieses Wort Yahweh her. So müssen wir besser den Gottesnamen übersetzen, schreibt der Autor dieses Buches, Matthias Hoffmann. Willkommen im Vaterhaus. Er schreibt, wir müssen das übersetzen mit Ich lebe für dich. Ich bin mit meinem ganzen Leben für dich da, was so viel bedeutet, ich bin dein Vater, dein Schutz, dein Versorger, dein Zuhause und dein bester Freund, dein Ein und Alles. Ich bin dein wahres Leben. Ist das nicht schön? Das ist sein Name. Das ist der, dem ich gehöre, dem ich folge und dem ich vertraue. Warum? Weil nie jemand mehr für mich getan hat als er. Meine Mutter hat mich geboren, mein Vater hat mich gezeugt. Meine Eltern, Schwiegereltern und Freunde sind fantastische Menschen, die mein Leben bereichern jeden Tag. Aber nie hat jemand mehr getan für mich als mein König und mein Gott. Er hat mich durch Situationen durchgebracht, die ich nie überlebt hätte ohne ihn. Er hat mich geheilt, immer wieder. Er hat mich vergeben, wenn ich daneben gehauen habe. Er hat mich großmütig und großzügig geliebt, immer wieder. Er hat mein Herz froh gemacht, wenn ich eigentlich voll mit Trauer hätte sein müssen. Das kann kein Mensch dir geben. Und wenn du das einmal hattest, das willst du nie wieder verlieren. Weil das Leben hier wird nicht lustiger, die Welt wird nicht lustiger. Und ich weiß, wem ich gehöre. Auch wenn ich alt und schwach sein sollte, weiß ich, wem ich gehöre. Auch wenn mein letzter Tag gekommen ist, weiß ich, wer mich führt, wem ich folge, wo ich landen werde. Das sind Gewissheiten, Leute, für die würden Leute viel Geld bezahlen, wenn sie das haben könnten. Der Witz ist, es kostet keinen Cent. Aber die Leute glauben es nicht, weil sie zu wenig in ihrer Umgebung haben, die das haben. Mal ehrlich, wer länger mit mir zu tun hat, der kommt da nicht dran vorbei. Wer mein Leben mit mir teilt in irgendeiner Form, meine Kollegen damals. Man kam immer wieder auf dieses Thema, weil die sagen, du bist anders, du hast was, was ist los mit dir? Und dann kann man erzählen, dann kann man einladen. Manche reagieren drauf, weil sie einfach sagen, also das überzeugt mich einfach, weil ich sehe, wie ihr als Familie lebt oder wie du lebst und wie du mit Krisensituationen umgehst. Das ist einfach nicht normal. Du lachst immer noch. Statt dass du heulend irgendwo im Dreck liegst, weil gerade was schiefgelaufen ist, du hast immer noch Frieden in dir. Und das spürt jemand. Das brauchst du nicht, das kannst du mit dem Mund nicht machen, das kannst du nur mit dem Leben zeigen. Unser Leben spricht eh lauter als unsere Worte. Obwohl Worte wichtig sind. Die zweite Frage, nachdem wir jetzt geklärt haben, wer mein Wertgeber ist, viele suchen Werte, aber du kommst bei Wertsuche nie am Wertgeber vorbei. Weil der bestimmt letztendlich, welche Werte tatsächlich gelten. Wenn ich nur ein Manifest aufstelle mit Grundregeln, ist das zwar nett, aber dann haben wir Religion. Versteht ihr? Dann haben wir Religion. Du darfst nicht, du musst, du sollst. Das funktioniert auch in einer gewissen Dimension, aber es führt nie dahin, dass du Frieden und Freude erlebst. So eine gewisse Sicherheit mag das geben, aber Friede und Freude ist was anderes. Weil Friede und Freude führen dich dazu, dass du das halten willst, was Gott sagt, das gut ist. Da muss keiner hinter dir stehen mit der Peitsche, so wie früher die russischen Kommissare mit ihrer Pistole, ne, hinter den vorrückenden Truppen her. Und wer einer ist umgedreht. Die haben die Männer nach vorne getrieben, weil wer umgedreht war, war tot. Also mussten die kämpfen und sind eben vorne gestorben. Ein Wahnsinn, aber so leben manche Christen ihr Leben lang. Da muss irgendeiner hinter ihnen sein, der sagt, ihr müsst nach vorne kommen, ihr müsst mehr beten, mehr glauben, los, mehr geben, mehr tun, mehr mitarbeiten. Und das ist nicht der Weg. Wenn du aber Frieden und Freude hast, weil du mit ihm verbunden bist, sagst du, ey, ich will was tun, komm mal, ich muss was tun, weil ich bin so dankbar. Er ist mein Leben, er hat mir alles gegeben. Ich hab Ressourcen, ich habe Kraft, ich hab dieses Leben hier bekommen. Ich möchte damit was tun. Ich möchte den Werten meines Königs folgen. Und das ist eine ganz andere Nummer. Da merkt ihr den Unterschied zwischen Religion und zwischen Beziehung. Das ist mir immer wieder wichtig, dass wir das nicht vergessen. Darum geht es. Es geht um Beziehung. Gott und ich, Gott und ich, Gott und ich. Und dann klappt auch Gott und du und Gott, oder ich und du und ich und du. Wenn Gott und ich klappt, dann klappt das andere auch. Wenn das da oben nicht stimmt, komme ich mit dir nicht klar und mit dir nicht klar und mit dir werde ich Schwierigkeiten haben. Weil wir Menschen sind, weil wir unterschiedlich sind, weil wir andere Vorstellungen haben, weil wir unsere eigene Agenda haben und all das. Ich möchte euch was über Gott sagen, nämlich was uns so klar zeigt, wie Gott über mich denkt. Vielleicht auch über dich, aber über mich auf jeden Fall. Mach einen Scherz. Aus Zeitgründen lese ich jetzt nicht das komplette 15. Kapitel vom Lukas-Evangelium, aber ich möchte es zitieren. Es geht los im Vers 3. Jesus sprach zu ihnen dieses Gleichnis. So, und dann lesen wir ein Gleichnis in drei Episoden. Manche sagen, es sind drei Gleichnisse. Es sind keine drei Gleichnisse, es ist eins. Und es hat dieselbe Aussage und vertieft diese Aussage. Zunächst geht's in Teil 1 um die Geschichte vom verlorenen Schaf. Der Hirte verliert eins von 100, geht ihm nach und bringt es sicher wieder zurück. Er sucht es so lange, bis er es gefunden hat. Wir reden hier von einem von 100, also von 1% Verlust, richtig? Okay, ihr seid noch nicht ganz wach, sonst würde ich sagen, ja, ja, oder nein, nein. Okay, zweite Episode. Jetzt kommt die Geschichte von der Frau, die ein Goldstück verliert. Sie hat 10. Eins verliert sie. Wie hoch ist der Verlust hier? 10%. 10-mal so hoch wie mit dem Schaf. Und die dritte Episode hiervon ist die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Ja, Söhne. Es sind 2, die verloren waren. Der Vater steht im Mittelpunkt, seine beiden Söhne, die leben nicht wirklich bei und mit ihm. Der jüngere Sohn, wissen wir, sucht das Leben in dem, was die Welt ihm bietet. Und der ältere Sohn dient zwar im Haus des Vaters, aber er kommt nicht herein. Beide kennen das Herz ihres Vaters nicht. Zwei Söhne, beide sind verloren, jeder auf seine Art. Zwei von zwei. Wie viel Prozent Verlust? 100%. Betrachten wir diese drei Abschnitte zusammen, dann fällt auf, die Spannung steigt von Mal zu Mal. Es wird immer enger, aber am Schluss wird jeweils ein Fest gefeiert, weil das Verlorene wiedergefunden wurde. Es gibt ein Happy End. Der dreieinige Gott sucht uns so lange, bis er uns nach Hause bringen kann. Das spricht etwas von dem Wert, den du hast und von dem, wie Gott über dich denkt. Das wollte Jesus uns sagen mit diesem Gleichnis. Er wollte uns klar machen, Gott nimmt dich wichtig. Du bist einer der Söhne oder Töchter Gottes, die er sucht, um sie nach Hause zu bringen. Wir wissen, wer der gute Hirte ist aus dem ersten Episode. Es ist Jesus, der seine Schafe sucht, auch das eine verlorene. Wir wissen auch, dass der Heilige Geist, dass es ein feminines Wort ist im Griechischen, was hier benutzt wird, um den Heiligen Geist, den Ruach, das griechische Wort dafür, zu beschreiben. Hier sehen wir die weibliche Seite Gottes. Die Frau, die die Münze verliert, eine von zehn, sucht und feiert, wenn sie gefunden hat, was verloren war. Und der Vater, das ist das Bild des himmlischen Papas, der geht seinen Söhnen nach. Oh, er ist mir nachgegangen, länger als ihr ahnt. Es war nicht von heute auf morgen. Ich habe nicht einmal gehört und mich bekehrt. Ich habe lange gebraucht. Länger als jeder andere in meiner Familie. Ich war das Schlusslicht der trümperischen Bekehrungserweckung 1987, 88. Ich war der Letzte. Ich war am kritischsten. Ich wollte das nicht. Ich wollte mein Leben nicht irgendjemandem geben. Nicht irgendeinem Gott nachlaufen. Krücke für Arme und Schwache und Kranke und Alte. Das war mein Denken damals. Ich war stolz bis unter die Hutkrempe und wusste nichts davon. Das Vorrecht der Jugend. Wobei nicht jeder so ist, wie ich, Gott sei Dank. Es geht zum Schluss letztendlich darum, einzutreten ins Vaterhaus seiner Liebe. Das ist das Ziel, weil hier wird das Fest des Lebens gefeiert. Und ich mag den Abschluss so. Von Lukas 15. Und sie begann, fröhlich zu sein, steht da zum Schluss. Als der Vater und seine Söhne zusammen waren. Da steht nicht, wie lange. Wir wissen, diese orientalischen Feste bis heute, das sind mehrtägige Feste. Das wird exzessiv gefeiert. Wenn da eine Hochzeit ist, da brauchst du nicht eine Übernachtung. Da musst du eine Woche buchen im Hotel, wenn du da eingeladen bist. Das sehen wir ähnlich wie die Italiener. Ihr feiert auch so lange, oder? Nee, nicht ganz, gell? Also die sind wirklich exzessiv im Feiern. Das ist Teil ihrer Kultur auch. Es ist der dreieinige Gott persönlich, höchstpersönlich, der nach uns sucht und nicht eher aufhört, bis er uns gefunden hat und uns nach Hause bringen kann. Er trägt uns über die Schwelle, so wie der gute Hirte das Schäfchen Nummer 100, so wie der Bräutigam die Braut, so wie ein Vater seine müden Kinder. Und was ist unser Part dabei? Die Antwort lautet, mitmachen, es uns gefallen lassen, uns finden lassen, uns tragen lassen, uns umarmen und küssen lassen, uns einladen und hineinführen lassen, uns lieben lassen. Das ist unser Part. Ja, wie? Und muss ich nichts tun? Du musst gar nichts tun. Aber ich verrate dir was. Du willst auf einmal was tun. Und das ist die Art von Mitarbeit, die ich mir wünsche. Dass niemand sagt, ich mache es dem Pastor zuliebe oder die Gemeinde da vorne zu bringen, ist alles nett. Aber weißt du, das Beste ist, Iris würde sagen, intrinsische Motivation. Ich mache das, weil ich das will. Weil ich meinem König dienen will. Auf die Weise, die er mir erlaubt. Und ich sehe alles, was ich tun kann, nicht als Pflicht, sondern als Vorrecht. Egal wie klein das ist oder ob es jemand sieht, das ist gar nicht wichtig, weil er sieht sowieso. Und für ihn mache ich es ja. Und daran merkst du auch, für wen du was machst. Von wem erwartest du Dank? Nicht nur hier in der Gemeinde, auch woanders. Wenn du die Hemden deines Mannes bügelst, erwartest du Dank von ihm? Falsche Motivation. Wenn du ihn besser kennst, sagst du, hey, du hast einen Mann, sei dankbar. Und wir sagen, wow, danke, ich habe einen Mann, der hat Hemden. Und ich darf da mithelfen, ich darf ihn dienen, ich darf ihn segnen. Ich muss das nicht machen, aber ich darf das machen. Verstehst du? Anderes Denken, ganz anderes Denken. Jesus sagt, ihr sollt alles so tun, als ob ihr es für mich tut. Alles, auf der Arbeit. Wenn dein Chef sich rumdreht, bist du nicht langsamer, du wirst schneller. Oder bleibst du schnell, weil du ohnehin alles für Jesus tust. Ob dein Chef dir auf die Finger guckt oder ob du ganz allein im Raum bist. Weil du weißt, wem du dienst. Du weißt, wer dein Belohner ist. Nicht die Gehaltserhöhung, die vom Menschen kommt, sondern alles Gute kommt von ihm. Er ist schuld an allem Guten, auch an der Gehaltserhöhung nebenbei. Die sollst du haben. Ja. Oh, preis sei Gott. Okay, was ist noch wichtig, damit ich erkenne, wie Gott mich sieht? Lasst uns Johannes 17, 23 anschauen. Das ist so das Ende des hohepriesterlichen Gebets, wo Jesus für seine Jünger und für alle, die durch ihn zum Glauben kommen würden, also auch für uns, gebetet hat. Hier steht folgender Satz, und der ist exklusiv für dich. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Jesus sagt übrigens, Siegfried, der Vater liebt dich genauso sehr wie mich. Ich meine, nicht ich sage das, Jesus sagt das. Jesus sagt, du bist ihm genauso wichtig, wie er der eingeborene Sohn Gottes. Das sagt er über jeden, Steven, über sie, über Frau Hempel, über jeden von uns. Über mich. Und darüber freue ich mich so oft. Ihr wisst das nicht, wie oft ich mich darüber freue. Oft weine ich, wenn ich mir dessen klar bin und merke, wow, ich habe es nämlich nicht verdient, weißt du? Ich habe es nicht verdient. Ich war ein Arsch, bevor ich Jesus gefunden habe. Mit Ohren, wie man so schön sagt. Aber vielleicht warst du auch so einer. Oder eine Ärschin. Was habe ich heute für Worte im Gottesdienst? Vergebt mir. Ihr wisst, was ich sagen will. Gott nimmt all den Müll aus meinem Leben raus und gibt mir sein Reichtum dafür. Seine Herrlichkeit, seine Schönheit. All das, was ich mir nie verdienen könnte, weil ich es nicht wert war. Und doch sagt er, mir bist du es wert. Ich bin der vergeben kann, sagt er. Ich bin der Einzige, der das kann. Kein Mensch kann dir vergeben, was du getan hast. Weil eine Sünde trennt dich für immer von Gott. Das ist eine alte Wahrheit. Ist so alt, wie das Neue Testament ist. Und sogar noch älter. Aber seit dem Neuen Testament haben wir einen Ausweg. Wir müssen nicht bis zum Tod warten und gucken, was passiert. Hoffentlich haben wir es irgendwie geschafft, genug gerechte Werke getan zu haben, dass wir irgendwie irgendwo ankommen, wo es besser ist als in der Hölle. Er sagt ganz einfach, jeder, der mir gehört, ist safe. So einfach. Noch was Gott über uns denkt. Matthäus 3, 17. Es war die Taufe von Jesus. Und ihr erinnert euch, wie sehr liebt Jesus mich? So wie?
Gott so wie Jesus.
Er liebt mich so? Wie sein Einziger, so wie Jesus. Er liebt mich genauso. Gott liebt mich so wie Jesus. Und jetzt steht hier Folgendes. Jesus wurde getauft, okay? Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. So, jetzt übersetzt das mal. Theresa, er liebt dich so wie den Jesus Christus, zu dem er gerade gesprochen hat. Dann sagt er also auch zu dir, das ist meine geliebte Tochter, an der ich mich freue. Man, hast du dich hier so gesehen? Ich bin jetzt nicht der Vater Gott. Stell dir vor, der Vater Gott steht hier und sagt, Anna Maja, ich liebe dich so sehr wie meinen Sohn und ich habe Freude an dir. Hast du hier den Eindruck, wenn du morgens aufstehst, da ist jemand, der freut sich darüber, dass du die Augen aufklappst, aus sich aus dem Bett raus, von Spiegel begibst, erstmal erschreckst, aber dann die Zähne putzt. Und da ist jemand, der steht hinter dir, Gott selbst, und sagt, ich habe so einen Spaß mit dir. Es ist so cool, dass du da bist. Ich liebe dich. Kommt das an, was ich versuche zu sagen? Das ist so wichtig, wenn wir das kapiert haben, ist Weihnachten für uns was ganz anderes als nur ein Fest mehr, was noch Geld kostet. Diese drei Dinge, die der Vater Jesus sagt, er sagt es übrigens nochmal, dasselbe. Er sagt es, als er mit seinen zwei Jüngern am Berg der Verklärung saß, mit Jakobus und Petrus. Und Gott erscheint ihm an diesem Berg in Form von Elias und Mose, die kamen da und und dann sagte aber die Stimme aus dem Himmel genau denselben Satz. Sie sagte, also noch redete sie, da beschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Dieselben Worte dazu wie vorher bei der Taufe. Der Vater bestätigt seinen Sohn vor Zeugen. Vor der Taufgemeinschaft am Anfang wahrscheinlich viele Leute und jetzt hier vor den engsten Freunden, die Jesus dabei hatte, seinen engsten Kreis von Nachfolgern. Warum ist ihm das so? Warum ist das für Jesus überhaupt von Bedeutung? Der weiß doch eh, wer er ist, oder? Ist es vielleicht so, dass Jesus das als Mensch, der er ja jetzt als Mensch ist er ja geboren worden, dass er das genauso brauchte wie wir, um sich dessen bewusst zu werden, wer er ist, damit er tun kann, wozu er berufen war? Und selbst wenn es nur wäre, um uns zu erinnern, weil wir wissen, er liebt uns genau so. Und das macht was mit mir. Das gibt mir Wert. Ich erkenne, wow, Gott hat drei Aussagen in diesen simplen einen Satz gepackt. Die erste Aussage betrifft Akzeptanz, Zugehörigkeit. Das ist mein Sohn, sagt er, beide Male. Das heißt, ich gehöre zur Familie. Ich bin nicht Gast, ich bin nicht Knecht, ich bin nicht Sklave. All das sind schöne Worte, aber Gott sagt uns ja, ihr seid es nicht länger. Ihr seid jetzt Freunde, ihr seid Söhne der Herrlichkeit, Töchter der Herrlichkeit. Das Zweite, was er macht, er spricht von geliebt. Er gibt uns also Liebe, er gibt uns Zuneigung. Er sagt, du bist nicht einfach nur, ja, mein Sohn. Es gibt ja auch Vaterbilder, die nicht ganz so herzlich sind, die wir vielleicht aus unserem eigenen Leben erkennen. Sondern dieser Vater sagt, vielleicht hast du es nie gehört, hör hin, er spricht zu dir. Ich liebe dich, Tochter. Ich liebe dich, Sohn. Manch einer hat das nie gehört von seinem irdischen Vater, ich weiß das. Aber er spricht es ständig aus. Und wenn wir unser Herz auf ihn ausrichten, hören wir es auch. Deswegen kriegt mich von ihm auch keiner weg, weil ich höre es immer und immer wieder. Manchmal habe ich Schwierigkeiten, es zu glauben, weil ja, ich kenne mich halt. Ich denke, Herr, was hast du an mir? Wer bin ich? Wie David gesagt hat, wer bin ich und mein Haus, dass du mich bis hierhin gebracht hast? Ich frage mich das oft, ganz oft. Jedes Mal, wenn ich über diese Bibelstelle stolper, denke ich, ich verstehe David, ich verstehe ihn so gut. Keine Ahnung warum, aber ich bin so dankbar. Ich wäre nie hier ohne dich. In keiner Weise. Und das Dritte, was er uns gibt, neben Akzeptanz und Liebe, ist Annahme und Bestätigung. Indem er nämlich sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Ach Leute, ich mag den Gedanken, dass da jemand ist, der mir Freude hat. Egal wie ich mich fühle, egal wo ich gerade stehe oder wo ich gerade durchgehe oder wo ich gerade unzufrieden mit mir bin. Da ist wenigstens einer, der hat trotzdem Freude an mir. An dir auch. Wir glauben es nicht immer, was es war. Und je mehr ich das empfange, desto mehr heil macht es mich. Es gibt so viele Menschen ohne Väter. Ein eigenes Thema, ich kann das nicht hier ausbreiten, aber so viele. Die hatten entweder keine oder es waren schlechte Väter, vielleicht sogar missbrauchende Väter, abwesende Väter. Und das bestimmt so viel von unserem Leben. Wir versuchen ständig zu beweisen, wer wir sind. Wir versuchen es auf alle möglichen Weisen. Wisst ihr, als ich jugendlich war, ich wollte immer mit Bodybuilding, ich wollte mit Muskelmasse, wollte ich allen zeigen, ich bin auch gut. Hat sonst nicht viel, weißt du. Aber ich habe trainiert und habe gezeigt, wie stark ich bin. Ich war in Klicken, wo man sich ständig geprügelt hat. Und natürlich, wir waren immer die Stärke, wir haben die anderen versohlen, wir waren dann cool. Aber innen drin hatte ich keine Ahnung, wer ich war. Keine Ahnung. Es war alles nur Gehabe, nach außen, wisst ihr? Heute sehe ich meine alten Helden von damals. Gerade Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Jusuf Wilkos ist gerade gestorben vor einer Woche, der beste deutsche Bodybuilder aller Zeiten. Und andere Namen. Und ich sehe sie jetzt auf YouTube, teils gibt es dann da Videos für. Und ich sehe sie, wie sie heute aussehen. Alte Männer. Dünne Männer. Kleine Männer. Die Berge von damals, wisst ihr? Was bleibt von all der Körperlichkeit, die uns manchmal so, ne, Mädels machen es mit Schminke oder mit Schmuck oder mit kurzen Röckchen oder keine Ahnung. Jeder versucht ja auf seine Weise Eindruck, Aufmerksamkeit, Bestätigung zu bekommen. Aber was ist, wenn wir das nicht bräuchten, weil wir wissen, wer wir sind? Dann hat all dieser Krampf ein Ende. Dann muss ich nicht bei der Party so reagieren und mit dem muss ich so umgehen und da darf ich nur die Worte sagen, sondern ich bin, wer ich bin, lieb mich oder hasst mich. I know who I am. Ich bin nicht abhängig von deiner Sympathie, weißt du, das meine ich. Ist mir nicht egal. Ich bin Mensch, klar. Es ist nie egal, wie denken andere über mich. Das macht immer was mit dir, aber es kann dich nicht mehr zerstören. Im Gegenteil. Du fängst an, sogar ein Lächeln zu haben oder sogar Mitleid zu haben. Oder du betest für deine Feinde, weil das kannst du dann, wenn du weißt, wer du bist. Okay, unser dritter Punkt. Die Frage, lebe ich wie der, der ich bin? Was ich beobachte, ist oft das, was ich Jammerlappen nenne. Ach, ja, das Leben ist so anstrengend. Keiner liebt mich. Immer trifft es mich. Die anderen sind schuld. Ja, alle anderen. Ich kann ja nichts dafür. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Sowas könnte ich nie. Ach, ihr wisst ja gar nicht, wie schwer ich es habe. Ihr habt keine Ahnung, durch was ich gerade gehe. Mein Leben ist die Hölle oder ein Teil davon. Und so weiter und so weiter. Mein kleiner Jammerlappen hat diese Worte gut drauf, weil das ist in seinem Herzen gewachsen über Jahre und Jahrzehnte. Wenn Jammerlappen älter wird, werden die Sätze immer härter und immer verletzender auch für andere. Oh, junge Jammerlappen können schon verletzen. Aber der Jammerlappen kommt nie raus aus seinem Problem, nie. Es ist wie IA bei Winnie Pooh, ist der immer, oh, das Leben ist so schwer. Und jetzt kommt das Alter und jetzt werde ich auch noch krank und ich kann nicht mehr so wie früher. Also irgendwie ist es so doof alles. Und ich habe mir eine Frage gestellt, nämlich, ich habe hier einen Eimer. Keine Angst, ich bin jetzt kein Jammerlappen und sage, alles ist im Eimer, aber ein paar Sachen tue ich jetzt hier rein. Ein Eimer, bring mal das Buch in Sicherheit. Wenn jemand ohne Gott lebt, so jammerlappenmäßig oder vielleicht auch gar nicht so offensiv, vielleicht mehr so im Herzen so ein Jammerlappen ist, dann ist er wie so ein Stein. Den kann ich ins Wasser hineintun und er geht auch schnell unter, das ist aber nicht das Problem, sondern wenn ich ihn raushole, ist es immer noch derselbe Stein. Er ist ein bisschen nass außen, aber das war es auch schon. Das ist wie einige Christen so ihr Christsein-Leben. Jetzt sind sie gerade, das sind Christen, die gerade aus dem Gottesdienst kommen. Okay? Lass den jetzt eine Stunde hier liegen und er ist ganz trocken. Und da ist nichts mehr übrig von dem Heiligen Geist, von der Herrlichkeit Gottes, was jetzt noch da ist. Es vergeht. Eine andere Möglichkeit wäre aber, du bist so jemand. Du bist ein Schwamm. Schöner, echter Naturschwamm. Schau mal, der macht blubber, blubber. Und das sehen, der Bläschen. Der saugt sich voll. Der nimmt die Gegenwart Gottes auf. Der nimmt seine Liebe auf. Und wenn man ihn drückt, nimmt er noch mehr auf. Also er wird nicht, wenn man ihn drückt, irgendwie trockener, sondern er wird immer feuchter. Schau mal, ich drücke und mehr Luftblasen kommen raus. Mehr von sich selbst, wird immer mehr das, was wo er drin ist. Dann hast du nachher so einen satten, viel schwereren Stein, der ist voll. Wenn ich den jetzt auf dich werfe, keine Angst, dann hast du ein nasses Gesicht. Und du musst deine Frisur neu herstellen. Weil der ist voll. Und wenn das Leben Druck drauf macht, da fließt Segen. Da fließt nicht Leid und Not, da fließen gute Dinge, auch in die Umgebung. Und das ist so jemand, wie ich sein möchte. Ich bin das nicht immer, aber immer öfter. Wie ist es mit dir? Du kannst hier im Gottesdienst auch jetzt Stein oder Schwamm sein. Es gibt Leute, die kommen Jahre in unseren Gottesdienst und dann frage ich mich manchmal, warum eigentlich? Weil wenn du da mit ihnen sprichst, kommt immer noch dasselbe Zinnober raus wie schon vorher. Klagen, jammern, wenig Überzeugung von irgendwas, was Gott gesagt hat, wenig Wissen über das, was Gott gesagt hat, weil man ja keine Bibel liest. Du kannst so leben, Gott liebt dich ja trotzdem, das ist ja das Schöne. Aber du kommst nicht da an, wo du ankommen könntest, wo Gott dich eigentlich gerne haben möchte. Weil Gott hat ja für dich auch hier Aufgaben vorgesehen. Und zwar solche, die du gerne tust. Wenn du einmal angefangen hast, so Gott zu folgen und lässt dich in irgendwas, auf irgendwas ein, was du noch nie gemacht hast, du merkst, boah, ich habe es nicht drauf. Aber er, weil er es drauf hat, kann ich es tun. Und ich wachse in all dem. Weil seine Prozentsätze sozusagen in mir nehmen zu und meine eigenen nehmen ab. Das ist ein gutes Zeichen. Es ist toll, wenn Gott die absolute Mehrheit bei dir irgendwann hat. So politisch gesprochen. Nicht nur so 10%, sondern so eine 5%-Partei so in dir. Ne? So, darf ab und zu mal was sagen, so im Gottesdienst. Und dann sagt man, boah, ich habe mehr als 50% Gott in mir. Ich habe immer noch meine Kämpfe und wir sind nicht perfekt, alles klar. Aber ey, wenn er sagt, geh da lang und ich kriege das irgendwie mit, dann mache ich das einfach. Ich riskiere was. Ja. Und ich merke dann, wow, es funktioniert. Und es wird besser als vorher. Und ich entwickle mich dabei. Und ich werde ihm sogar Ähnliches sagen, irgendwie Leute um mich herum, die mich kennen. Und das finde ich immer toll. Wenn Leute mir das sagen, nach dem Gottesdienst sagen, oh, du warst toll und so, ist das nett. Aber wenn mir das jemand sagt, der mich richtig kennt, wenn mein Kind das zu mir sagt, sagt, boah, ich find, du bist echt Jesus ähnlicher geworden. Das ist eine Aussage, Leute, schwer zu toppen, wenn dein Ehepartner sowas zu dir sagt. Oder Eltern oder ganz enge Freunde, die dich wirklich kennen. Und das wünsche ich uns, dass wir das öfters hören. Es geht um Worte und um Taten. Weil letztendlich zeigen dir deine Worte und deine Taten, wer du überzeugt bist zu sein. Denn so handelst du. Das Richtige beständig zu tun führt zum Erfolg. Wie wäre es, wenn du Worte sprechen würdest, die Gott über dich spricht? Ich habe mal 3 mitgebracht, die stehen auch auf dem Handout nachher drauf. Wort 1. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Abba ist ein sehr zärtliches Wort für wie Papa bei uns. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das ist eine Aussage. Die zweite Aussage. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. 2 dasselbe Aussage, letztendlich in 2 verschiedenen Briefen von Paulus. Und noch eine aus dem Epheserbrief, auch von Paulus. Und Gott hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Wo ich hierauf will, ist, er hat uns jetzt schon mitversetzt in himmlische Regionen. Das heißt, obwohl unsere Körper noch hier auf Erden sind, haben wir mit unserem Geist bereits Zugriff und Zugang zu diesen himmlischen Reichtümern, die wir im Glauben auf diese Erde holen können. Vieles, was wir hier in Heilung erleben, hat damit zu tun. Dass wir Zugriff nehmen auf das, was schon von Gott vorbereitet ist. Epheser 2, Vers 10, vorbereitete Werke des Vaters. Wisst ihr, dass ich die Vergangenheit meiner Zukunft bin? Und du auch. Du, Dennis, bist die Vergangenheit deiner Zukunft. Wilfried, du bist die Vergangenheit deiner Zukunft. Michael, die Vergangenheit deiner Zukunft. Wenn ein Satz lohnt sich, nachzudenken. Was heißt das eigentlich, die Vergangenheit meiner Zukunft? Das heißt, ich sollte nicht in dem bleiben, wo ich bin, sondern über das hinausgehen. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Es war wohl in den 60er Jahren. Ein junger Mann stand an der Straße und winkte, um mitgenommen zu werden. Endlich hielt ein Auto und der Junge durfte hinten einsteigen. Neben ihm saß ein älterer Herr, der ihn freundlich nach seinen Zielen fragte. Der junge Mann erklärte, er wolle nach Göttingen, um Physik zu studieren. Sein Nachbar meinte, das träfe sich ja gut, weil er auch dorthin unterwegs sei. Daraufhin wollte der zukünftige Student die anderen Mitfahrer in seinen Fernzielen und mit seinen Physikkenntnissen beeindrucken. Er prahlte in einem fort. Das ging, bis sie in Göttingen angekommen waren. Zum Schluss sagte der freundliche Herr neben ihm, na, dann sehen wir uns ja vielleicht einmal. Und zum Abschied nickend sagte er, Heisenberg. Zu Ehren des angehenden Studenten wollen wir hoffen, dass er tüchtig rot geworden ist, denn Professor Werner Karl Heisenberg war Nobelpreisträger für Physik. Die Begründung der Quantenmechanik, wer es nicht weiß. Ein altes Sprichwort sagt, wenn mancher Mann wüsste, was mancher Mann wäre, gäbe manchem Mann manchmal mehr Ehr. Manchmal reden wir zu viel und hören zu wenig zu. Das trifft besonders auf unsere Beziehung mit dem wundervollsten aller Wesen des Universums zu. Gott hat nämlich über uns einiges zu sagen. Und ich schließe diesen Vortrag mit ein paar solcher Aussagen, die ihr auch auf eurem Handout nachher findet. Das sieht so aus und das könnt ihr euch nachher mitnehmen. Die Bibel sagt, ich bin ein vielgeliebter Mann. Ich bin von Gott geliebt, so wie Jesus. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin ein königlicher Priester. Ich stehe heilig, makellos und tadellos vor Gott. Ich bin Miterbe des Himmels. Ich bin frei. Ich bin ein Freund Gottes. Ich bin ein Mitarbeiter Gottes. Ich bin berufen, Gott, Menschen und mich selbst zu lieben. Ich bin beauftragt, Kranke zu heilen, gebunden in die Freiheit zu führen und Tote aufzuwecken und Gottes Wort zu verkündigen. Ich bin das Eigentum Gottes. Ich bin berufen, frei von Ängsten und Sorgen zu leben. Ich bin einer der glücklichsten Menschen auf Erden. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und die Bibelstellen hierzu findet ihr alle hier. Alles belegt. Ich fasse es zusammen. Wir haben uns damit befasst, wer unser Wertgeber ist und gesehen, dass es drei einfache Fragen gibt, das herauszufinden. Nämlich, wem glaube ich, wem folge ich und wem gehöre ich? Danach haben wir betrachtet, wie Gott selbst über uns denkt. Wir haben uns das Gleichnis von Lukas 15 uns angeschaut, wie Gott selbst zu seinem Sohn sprach. Wir haben gesehen, dass Gott uns genauso liebt, wie Jesus liebt. Er will uns Akzeptanz, er will uns Liebe und er will uns Bestätigung geben. Und schließlich haben wir gesehen, dass unsere Reaktion und Entscheidung den Unterschied macht, ob wir Jammerlappen oder Stein oder ob wir Schwamm sein können und gefüllt mit Gottes Gegenwart dieses Leben hier bestehen. Und jetzt möchte ich eine Zeit mit euch verbringen, wo wir Entscheidungen treffen und wo wir Gebet empfangen. Bitte steht doch, wenn ihr könnt, mit mir. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt diesen Aufruf vorbereitest und dass du Herzen vorbereitest, denen du heute begegnen möchtest und wo du einen Austausch vornehmen möchtest. Herr, ich bitte dich um eine Transfusion. Das altes Blut sozusagen uns verlässt, was schadhaft, was verseucht ist, was vergiftet ist. Und dass wir Neues von dir empfangen, was rein und kraftvoll und voll Leben ist für uns. Ich bitte dich, dass du jetzt Herzen anrührst und dass du die Menschen siehst, die du vorbereitet hast und deswegen heute in diesem Gottesdienst geschickt hast. Wir wissen, es gibt keine Zufälle, außer du lässt etwas zufallen. Und das wollen wir gerne empfangen. Und ich möchte zwei Gruppen von Menschen einladen, jetzt nach vorne zu kommen. Hört bitte erst zu, bevor ihr kommt. Das erste sind die von uns, die sagen, ich habe mein Leben bisher noch nie bewusst Christus anvertraut. Oder wenn ich es gemacht habe, dann habe ich das durch mein Leben längst wieder revidiert. Ich habe keine Beziehung mit Christus. Ich bin da nicht. Aber ich möchte dahin. Und wenn das du bist, dann treffen wir uns gleich hier vorne am Kreuz, wenn ich sage gleich. Die andere Gruppe ist die, du hörst hier hin und du weißt, dass Gott zieht. Du weißt auch genau, dass das, was ich gesagt habe, die Wahrheit ist. Aber du weißt auch, dass in deinem Leben das Gegenstück davon da ist. Du hast diese Gegenwart Gottes nicht in deinem Leben. Du hast Frieden und Freude nicht wirklich bei dir. Du schleppst dich vielleicht von Gottesdienst zu Gottesdienst. Du bist treu in dem, was du tust. Alles keine Frage. Du bist vielleicht sogar Mitglied hier. Alles wunderbar. Aber es ist nicht das Beste, was Gott für dich hat. Gott möchte dir Vater sein. Ich glaube, er möchte heute dich einladen, ins Vaterhaus zu kommen. Auch wenn du schon jahrelang Christ bist und auch gerettet bist, heißt das noch nicht, dass du dem Vater in deinem Leben den Platz gegeben hast, den er braucht und den du brauchst vor allem. Weil, hey, hier sind Menschen, die haben ihren Vater verloren erst vor kurzem. Ich habe meinen Schwiegervater fast verloren. Meinen Vater habe ich auch schon mal vor 15 Jahren fast verloren. Diese Momente kommen auch irgendwann. Aber da ist ein Vater, der bleibt. Egal, was hier mit unseren irdischen Vätern ist. Und dieser Vater ist das Original. Der Beste, den du haben kannst, kommt da nicht ran. Der Beste, der du sein kannst, kommt da nicht ran. Und den möchte ich gerne dir heute mitgeben. In der Form, dass wir dir die Hände auflegen, für dich beten und erwarten, es sind nicht unsere Hände, wo das passiert, sondern dass Gott jetzt hier auf die Reaktion von dir wiederum reagiert. Weil er sagt, wenn du dich mir nahst, nahe ich mich dir. Okay? Dieses Nahen ist so eine körperliche Ausdrucksform. Und ich glaube, ein Weg dafür wäre, wenn du einfach nach vorne kommst, dich hier vorne vor der Bühne aufstellst, deine Augen schließt und sagst, ich komme jetzt nicht vor die Bühne, ich komme jetzt vor dich, Vater. Das ist mein Glaubensschritt. Ich trete jetzt raus aus meiner Reihe und ich will das, was du für mich hast. Ich kann dir nicht genau sagen, wie viel davon heute fließt, aber ich kann dir versprechen, dass etwas fließt. Weil das passiert immer. Immer wenn Menschen sich nach dem Vater ausstrecken, er liebt es, dir zu begegnen und er liebt es, dir mehr davon zu geben. Vielleicht musst du so einen Schritt mehrfach tun. Ich habe das mehrfach gemacht in meinem Leben, bis ich die Vaterliebe in dieser Dimension habe, wie ich sie heute habe. Und ich habe immer noch den Verdacht, da geht immer noch mehr. So, ich bin selbst hungrig und sage, Gott, es ist so cool, dich zu kennen und dich auch manchmal emotional zu spüren. Aber das Wichtigste ist, ich weiß, dass du da bist. Ich habe in mir drin ein so großes Bewusstsein deiner Gegenwart, das mich durch alles durchträgt, was in meinem Leben kommt. Das wünsche ich jedem hier. Und jetzt ist der Moment da. Vorm Kreuz treffe ich die von euch, die sagen, ich möchte diesen Jesus Christus annehmen, ich möchte heute meine Sünden vergeben bekommen und ich möchte einen klaren Schnitt machen, einen klaren Cut und möchte Jesus folgen. Und alle anderen lade ich ein, hier vor die Bühne, sucht euren Platz, ihr könnt knien, euch hinlegen, euch hinstellen und Iris und ich, wir werden euch Hände auflegen, euch dienen. Und wir warten, bis ihr alle da seid, wir wollen das in einem durchgehen. Also wenn du das möchtest, komm jetzt, wart nicht, es ist jetzt die Zeit. Danke, Jesus, du ziehst. Du ziehst. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir. Thank you, Lord. Dieser Platz ist noch leer. Vielleicht bist du hier und es ist dein Platz. Wäre schade, wenn du ihn leer lässt. Oh nein, ist nicht leer. Das ist gut. Ist noch jemand, der sein Leben mit Gott ganz neu durchstarten will oder ganz überhaupt erst beginnen möchte? Halleluja. Guter Ort hier zu sein. Guter Ort hier zu sein. Da ist noch jemand. Da ist noch einer. Oder irre ich mich? Ist noch jemand da? Komm jetzt. Ich möchte nicht beten, bevor jeder die Gelegenheit hatte. Ist das dein Moment jetzt? Dann verpass ihn bitte nicht. Du möchtest einen echten Start mit Gott machen. Vielleicht einen Neustart oder einen Erststart. Dann komm. Lass werben um dich. Der Vater zieht doch längst. Ist da noch jemand? Schäm dich nicht. Er hat sich auch nicht geschämt. Ehre sei Gott. Danke. Okay, wir beten hier zuerst. Ich spreche ein Gebet vor, ihr sprecht es von eurem Herzen nach, es ist euer Gebet. Sag, Herr Jesus, hier bin ich und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Herr, ich weiß, dass ich versagt habe und ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Vergib mir und mach mein Leben heil. Ich entscheide mich jetzt. Ich will dir nachfolgen, von jetzt an, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt wissen wir eins ganz sicher, im Himmel wird eine Party gefeiert. Das sagt die Bibel ganz klar. So wie bei dem verlorenen Sohn, weißt du, da kommt einer nach Hause. Und der Vater ist nicht streng und wirsch oder sauer und hätte allen Grund dafür, sondern er ist begeistert. Er freut sich, dass seine Jungs zurück sind. Seine Jungs und seine Mädels zurück sind. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du alle drei segnest. Herr, dass du ihnen einen Start schenkst, wie es nur gehen kann. Einen Start voll mit deiner Gegenwart. Ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, hier heute noch, in der Art und Weise, die sie nie mehr vergessen. Dass du in ihre Herzen hinein fließt, nicht nur tropfst, fließt mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, einer heilmachenden Liebe, dass hier heute ein Weg beginnt, der wundervoll wird, der voll mit Wundern ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus. Ich ehre dich, Herr. Ich danke dir für deine Hand, die jeden hier berührt. Du machst alles neu. Amen. Amen. Willkommen in der Familie Gottes. Willkommen in seinem Herzen. Vaterherzen Gottes. Ihr könnt gerne da vorne noch eine Weile bleiben.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.